DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute haben wir folgende Themen für Sie. Schwere Last. Nach ihren Einsätzen in Kriegsgebieten haben Soldaten oft große psychische Probleme. Kleine Änderung, große Wirkung. Finnland lockert seine Alkoholgesetze. Altenpflege in der Schweiz. Was machen die Schweizer anders? Und vielversprechendes Projekt. In Südafrika gibt's Medikamente aus dem Automaten. PTBS, das ist die Abkürzung für posttraumatische Belastungsstörung. Dahinter steckt eine schwerwiegende psychische Erkrankung. Ursache können verschiedene Traumata sein, zum Beispiel Gewalt, Naturkatastrophen und auch Kriegserfahrungen, wie sie Soldaten oft haben, etwa bei Einsätzen in Afghanistan oder im Kosovo. Ben Arnold hat jemanden mit PTBS getroffen, auch ihn wollen die schlimmen Erlebnisse einfach nicht loslassen.
Noch immer bringen die Erinnerungen an das Erlebte den ehemaligen Einsatzsoldaten Luigi nachts um den Schlaf. Für 4 Jahre hatte er sich nach seinem Grundwehrdienst bei der Bundeswehr verpflichtet, war in Bosnien und in Afghanistan stationiert, hat vor Somalia Frachtschiffe vor Piraten geschützt. Einsätze, die Spuren hinterlassen haben. Luigi leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, kurz PTBS, bis heute.
Natürlich kriegt man aus dem Einsatz, wird man halt psychologisch betreut, aber die können halt eben diese Bilder aus dem Kopf nie wegnehmen. Die können einem diese Bilder nicht wegnehmen, außer mit Medikamenten. Aber was hilft Medikamente? Medikamente ist nur ein Beruhiger oder ein Aufschieber, um dieses Problem einfach an die Seite zu drängen. Aber diese Bilder hat man immer bei sich.
Während seiner Zeit als aktiver Soldat bekommt Luigi psychologische Unterstützung. Trotzdem kann er das Erlebte kaum verarbeiten. Er beginnt zu trinken und Betäubungsmittel zu konsumieren. Irgendwann ist klar, in der Bundeswehr kann er nicht bleiben. Doch mit dem Ende seiner Karriere als Soldat endet auch die psychologische Unterstützung durch die Bundeswehr.
Weil halt ihm die Bundeswehr gesagt hat, wir sind jetzt nicht mehr in dem Bereich, dass wir da unterstützen müssen oder da psychologisch oder medizinisch weiter behandeln müssen. Dafür ist halt eben der zivile Bereich zuständig, also die AOK und der Krankenversorgungsträger. Und die haben halt eben gesagt, die sehen dieses Problem nicht mehr so akut ein. Weil sie sind ja schon psychologisch behandelt worden während der Bundeswehrzeit. Es gibt da kein akutes Problem.
Inzwischen sitzt Luigi im Gefängnis. Körperverletzung, Diebstähle, Betäubungsmittel. Die Erfahrungen im Auslandseinsatz haben ihn komplett aus der Bahn geworfen, sogar seine Ehe zerstört.
Ich habe halt eben nachts im Schlaf dann halt eben sogar die Bilder versucht zu verarbeiten. Da hatte ich dann einen Traum, dass ich halt eben gedacht habe, ich werde halt eben angegriffen. Und habe dann halt eben die Person, die ich im Traum vor mir hatte, versucht zu erwürgen. Und meine Ex-Frau hat mich gerade rechtzeitig noch geweckt, weil ich gerade sie im Schlawittchen hatte und versucht habe zu erwürgen.
Robert Zetlacek-Müller vom Verein Combat Veteran e.V. kennt viele Fälle wie den von Luigi. Oft laufen sie nach einem ähnlichen Muster ab, so der ehemalige Feldwebel.
Also der Soldat kommt aktiv aus dem Einsatz und wird dann entlassen aus der Bundeswehr. Kommt zu Hause nicht mehr zurecht, igelt sich ein, zieht sich zurück, kann keine Nähe mehr zu seiner Frau zulassen, zu seinen Kindern. Ja, und das ist dann so dieser vorprogrammierte Abstieg. Keine Arbeit mehr, Hartz IV wahrscheinlich, bis hin zur Obdachlosigkeit. Im schlimmsten Fall in den Suizid.
Zetlacek-Müller fordert, auch wenn nicht mehr in der Bundeswehr aktiv, ehemalige Einsatzsoldaten müssen besser als bisher unterstützt werden. Es könne nicht sein, dass die Bundeswehr sich mit dem Ausscheiden der Soldaten aus dem Wehrdienst aus der Verantwortung ziehe.
Und das ist halt der Unterschied zwischen dem aktiven Soldaten, der Hilfe braucht, der bekommt sie, aber der Soldat, der schon lange aus der Bundeswehr raus ist und wo die Folgeschäden viele Jahre später meinetwegen erst auftreten, hat es umso schwerer, wieder reinzukommen.
2017 wurden, laut neuester Zahlen, 784 Soldaten in Bundeswehrkrankenhäusern wegen psychischer Erkrankungen infolge von Auslandseinsätzen behandelt. Das Problem, mehr als 2/3 der Einsatzsoldaten sind keine Berufssoldaten und scheiden nach den Auslandseinsätzen aus dem aktiven Dienst aus und deren Wehrdiensterkrankungen werden nicht erfasst. Die Dunkelziffer seelisch kranker Einsatzsoldaten dürfte sehr viel höher sein.
Um den Druck aushalten zu können, kommt nicht selten Alkohol ins Spiel. Der ist noch immer Volksdroge Nummer 1. Das Bierchen am Abend, das Gläschen Wein zum Entspannen. Viele sind sich der Gefahr überhaupt nicht bewusst, denken nicht daran, dass ihr Alkoholkonsum schon lange eine Sucht ist. Bei uns ist Alkohol durchaus gesellschaftsfähig, man bekommt ihn einfach im Supermarkt. In skandinavischen Ländern, beispielsweise in Finnland, ist das anders. Wein, Schnaps und andere hochprozentige Getränke gibt es dort nur in speziellen Geschäften. Jetzt wurden die bislang sehr strengen Regeln gelockert. Neu ist zum Beispiel, dass die Alkoholläden jetzt länger geöffnet haben. Damit sind viele nicht einverstanden. Schließlich geht es bei übermäßigem Alkoholkonsum auch um die Gesundheit. Ein Bericht von Björn Dake.
Maria Kastrin ist Verkäuferin in einem Supermarkt in Kauniainen, einem Vorort der finnischen Hauptstadt Helsinki. Einige Regale müssen jetzt umgeräumt werden, denn es gibt mehr Alkohol. Bisher durften nur Getränke bis 4,7% verkauft werden, jetzt steigt die Grenze auf 5,5%. Das macht den Weg frei für stärkeres Bier und vor allem Alkopops. Wir bekommen jetzt ein größeres Sortiment. Das freut viele Kunden. Vielleicht fahren dann weniger rüber nach Tallinn. Mit der Fähre ins estnische Tallinn zu fahren, ist eine Art Volkssport. Viele Passagiere kommen mit Bierkarre. 6 bis 8 Paletten Dosenbier passen da locker drauf. Alkohol ist in Estland etwa ein Drittel günstiger als in Finnland. Supermarktkunde Melvin findet es richtig, dass jetzt auch in finnischen Läden, an Kiosken und an Tankstellen etwas stärkerer Alkohol verkauft werden darf. Ich sehe da keine Probleme. Spirituosen wie Wodka können gerne weiter im Alkohol verkauft werden, aber Bier kann es ruhig hier im Supermarkt geben. Alko, so heißen die staatlichen Alkoholläden. Wein und Schnaps gibt es nur dort. Ab März dürfen die Alkos länger offen haben, bis abends um 9. Bars und Restaurants dürfen künftig länger ausschenken. Statt um 2:30 in der Nacht ist künftig erst um 4 Uhr in der Früh Schluss. Außerdem dürfen sie eine Happy Hour anbieten. Für Mika Alatalo ist das alles kein Problem. Der Abgeordnete der Zentrumspartei hat Mitte Dezember für die Lockerung der Alkoholgesetze gestimmt. Die jungen Menschen sind doch sehr zivilisiert. Die wissen, mit Alkohol umzugehen. Ich denke, das ist keine große Sache. Das sieht die Polizei etwas anders. Das Innenministerium überlegt, knapp 200 Beamte zusätzlich abzustellen. Die Polizisten sollen zudem im Umgang mit betrunkenen Gewalttätern geschult werden. Mehr Gewalt, das befürchtet auch Pekka Puska. Wie er im schwedischen Programm des finnischen Radios erklärt, hat er deshalb gegen das neue Gesetz gestimmt. Die Sozial- und Gesundheitsdienste werden mehr Patienten bekommen, die Polizei mehr Probleme und an den Arbeitsplätzen wachsen die Probleme auch. Aber am wichtigsten ist die Familie. Wir wissen doch, welche Probleme finnische Familien wegen des Alkohols jetzt schon haben. Mehr als 1000 Finnen sterben jedes Jahr an den Folgen des Alkoholkonsums. Jeder 16. Mann im Land gilt als abhängig. Peter Eriksson schüttelt den Kopf, wenn er an den Parlamentsbeschluss denkt. Er ist Alkoholforscher an der Universität Helsinki. Bei diesem Beschluss geht es nicht um Gesundheit oder Soziales oder was Forscher wissen. Das ist ein politischer Beschluss. Wie kann man politisch über Leben oder Gesundheit entscheiden? Das ist unverhältnismäßig. Ich kann das nicht verstehen. Eriksson kann sich nicht vorstellen, dass die parallel beschlossenen höheren Steuern auf Alkohol irgendwen vom Trinken abhalten. Im Schnitt 5% schlägt der finnische Staat auf. Bei einer kleinen Flasche Bier macht das nicht mal 7 Cent aus.
In Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern ist es Dauerthema Altenpflege. Wie wir mit alten Menschen umgehen, was wir tun können, um ihre Situation zu verbessern. Wo aber sollen qualifizierte Pflegekräfte herkommen und wer soll das bezahlen? Einige halbherzige Vorschläge und Pläne gibt es in Deutschland, aber die sind weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Ist das in anderen Ländern besser, beispielsweise in der Schweiz? Wenn ja, was machen die Schweizer anders? Mehr dazu von Dietrich Karl Meurer.
Möchten Sie noch etwas gegen die Schmerzen?
Nein.
Möchten Sie nachher denn etwas?
Ja,
dann kann ich Ihnen auch nachher etwas bringen. Okay.
In einem Pflegeheim vor den Toren von Zürich spricht Angelika Rüttimann mit einer Bewohnerin. Die diplomierte Pflegefachfrau mag den Umgang mit alten Menschen. Sie sagt, trotz der Fülle von Aufgaben kommt das Persönliche nicht zu kurz.
Ja, also ich denke, es bleibt immer Zeit, wenn man die sich selbst suchen kann oder suchen soll. Es gab auch mal eine Zeit, wo wir weniger diplomiertes Pflegepersonal hatten. Und da war es wirklich ganz schwierig, sich die Zeit zu nehmen für die Bewohner. Und momentan ist es wirklich, muss ich sagen, sehr schön.
Das moderne Heim, in dem Angelika Rüttimann arbeitet, erinnert an eine Kurklinik. Es liegt in einer parkähnlichen Anlage. Im Foyer erstreckt sich über mehrere Etagen eine riesige Vogelvoliere. Wirkt alles super. Und tatsächlich steht die Schweizer Altenpflege im internationalen Vergleich gut da. Das bestätigt auch Helena Zaug, die Präsidentin des Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Männer.
Die Schweiz kriegt gute Noten, weil
Es ist so, sie hat eine gute Gesundheitsversorgung. Und die Schweiz kann es sich ja auch leisten, zu ihren alten Menschen auch finanziell zu schauen.
Bei der Altenpflege setzt die Schweiz zum einen auf Heime und zum anderen auf ein gut ausgebautes ambulantes Betreuungssystem. Letzteres gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Es boomt, sagt Helena Zaug.
Das Ziel ist eigentlich, dass die Personen, die noch zu Hause bleiben können, so lange wie möglich zu Hause bleiben sollen und dort die niederschwelligen Pflegeangebote kriegen, weil doch der Aufenthalt in den Heimen teurer zu stehen kommt.
Die Pflege bei unseren südlichen Nachbarn kostet viel. Man setzt auf sehr gut ausgebildetes Fachpersonal, das entsprechend gut entlohnt wird. So erhalten Berufsanfänger monatlich 5.000 bis 5.500 Franken. Das entspricht umgerechnet 4.300 bis 4.700 Euro. Die Krankenversicherungen übernehmen allerdings nur einen Teil der Kosten.
In beiden Bereichen müssen dann die alten Menschen einen Teil selber bezahlen, das sind so maximal 20% für die ambulante Pflege auch. Im Heim geht es auch einen Prozentsatz des Vermögens, das jeweils verbraucht werden muss.
Wenn auch das nicht reicht, um die Kosten zu decken, springt der Staat ein. Das Abrechnungssystem ist kompliziert. Zu kompliziert, beklagt die Präsidentin des Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Männer. Doch vielmehr bekümmert Helena Zaug, dass in der Schweiz seit Jahren zu wenig Pflegekräfte ausgebildet werden. So landet der Pflegebereich bei der Zahl der unbesetzten Stellen regelmäßig auf Platz 1.
Ohne unsere ausländischen Kolleginnen und Kollegen und hier in der Deutschschweiz insbesondere ohne die deutschen Kolleginnen und Kollegen würde unser Gesundheitswesen schlicht kollabieren, denke ich.
Helena Zaug sagt, wenn man nicht aufpasse, dann nähere man sich der Situation im Ausland an. Doch noch sei die Altenpflege in der Schweiz gut.
Nicht genügend Personal in der Altenpflege und in Kliniken. Dieses Problem existiert weltweit. In Südafrika etwa müssen Patienten Schlange stehen, um ihre Medikamente zu erhalten. Viele Kliniken sind dort personell unterbesetzt. Gerade für chronisch Kranke wie HIV-Positive sind diese Wartezeiten oft nur schwer mit dem Alltag zu vereinbaren. Im Zweifelsfall führt das dazu, dass sie ihre Medikamente gar nicht oder nur unregelmäßig einnehmen. Eine Neuerung soll nun den Zugang zu den Arzneien und damit auch die medizinische Versorgung chronischer Kranker verbessern. Im Johannesburger Township Alexandra wurde die Pharmacy Dispensing Unit eingeweiht, ein Automat für Medikamente. Das Projekt wird unter anderem von der deutschen Regierung unterstützt. Leonie March.
Batandwa Mbele holt ihre Chipkarte aus der Handtasche und schiebt sie in eine Maschine, die aussieht wie einer der Geldautomaten in dem beliebten Einkaufszentrum. Doch statt Banknoten bekommt die HIV-positive Südafrikanerin an diesem Automaten ihre Medikamente. Ich bin wirklich begeistert. Wenn ich zur Klinik fahre, muss ich immer sehr früh aufstehen. Denn wenn sie öffnet, stehen die Leute schon längst Schlange. Es dauert Stunden, bis man endlich dran ist, und dann trifft man häufig auf überarbeitete, ruppige Krankenschwestern. Es kostet also Nerven und Zeit, in der ich arbeiten oder meinem Kind bei den Hausaufgaben helfen könnte. Das Warten hat jetzt ein Ende. Der Medikamentenautomat verbindet die 25-Jährige per Skype mit einem Apotheker in einem Callcenter. Der überprüft ihre Identität und Krankendaten, beantwortet im Zweifelsfall auch Fragen, etwa zu Nebenwirkungen, und wählt das Arzneimittel aus, das der Automat wenige Minuten später ausspuckt. Nach einer erfolgreichen Pilotphase wird das Projekt nun ausgeweitet, sagt Ian Sanney, der Vorsitzende der federführenden gemeinnützigen Organisation Right to Care.
Today we have dispensed.
Wir haben bis zum heutigen Tag bereits 4.800 Patienten versorgt und insgesamt 18.000 Medikamente herausgegeben. Nicht nur an HIV-Positive, sondern auch an andere chronisch Kranke, die unter Diabetes, Bluthochdruck oder Asthma leiden. Die Automatentechnik stammt aus Deutschland, die Software- und Robotertechnik aus Südafrika, die US-amerikanische und die deutsche Regierung haben das Projekt finanziell unterstützt. Es sei bislang wirklich vorbildlich gelaufen, sagt der stellvertretende deutsche Botschafter in Südafrika, Klaus Streicher.
Ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Entwicklungsprojekte, die in dieser beispielhaften Art und Weise als Private-Public Partnership Project konzipiert und auch durchgeführt werden können. Und wir glauben, dass mit diesem Projekt die dringend notwendige Versorgung vieler, vieler Kranker mit Medikamenten viel, viel einfacher und viel, viel zuverlässiger in Zukunft gehandhabt werden kann.
Südafrika hat eine der höchsten HIV-Infektionsraten der Welt. Dazu kommt eine große Zahl anderer chronisch Kranker. Entsprechend hoch sind auch die Erwartungen der Gesundheitsministerin der südafrikanischen Provinz Gauteng, in der das Projekt gestartet ist. Landesweit gibt es 2 Millionen HIV-positive Südafrikaner, die eigentlich antiretrovirale Medikamente einnehmen sollten, es aber nicht tun, sagt Gwen Ramokopa. Diese technische Innovation kann uns nun dabei helfen, dafür zu sorgen, dass alle chronisch Kranken ihre Medikamente bekommen und auch regelmäßig einnehmen. Patienten wie Batandwa Mbele, die in ihrer Township-Klinik eine Chipkarte für die Automaten erhalten haben, bekommen einfach eine SMS, wenn es Zeit ist, sich die neuen Medikamente abzuholen. Ich muss kein Minibus-Taxi mehr nehmen, sondern kann jederzeit einfach zu Fuß hierher laufen. Und ich brauche nicht mehr den ganzen Tag in der Klinik vergeuden. In 15 bis 30 Minuten habe ich meine Pillen und kann wieder gehen. Zufrieden verstaut sie ihre Monatspackung in ihrer Handtasche und schlendert gemütlich durch das Einkaufszentrum nach Hause.
Das war's von uns. Nächste Woche ist die Wissenschaft dann wieder dran. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum oder folgen Sie uns auf Twitter. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.